Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.
Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert, und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich möchte heute von der Kunst sprechen, ein geistliches Leben zu führen. Weil ich glaube, es ist wirklich eine Kunst, geistlich zu leben. Wir haben vor einiger Zeit eine Gemeindebefragung gemacht, nennt sich NGE. Und da haben wir herausgefunden, die NGE bestätigt uns, die stärkste Stärke dieser Gemeinde ist leidenschaftliche Spiritualität, sprich Geistlichkeit. Das Dumme ist, einer der schwächsten Punkte ist in der Gemeinde liebevolles Miteinander. Und deswegen passen die zwei irgendwie nicht, die stehen irgendwie im Gegensatz. Oder auch, dass unser Allerschwächstes ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Passt auch nicht dazu. Ja, wie kommt's? Ich glaube, dass es wichtig ist, überhaupt mal drüber zu sprechen, was ist denn Geistlichkeit? Und Jesus hatte diesen Kampf, da gab es Leute, er sprach von den Pharisäern, und diese Pharisäer, die waren super gut geistlich. Das heißt, die wussten alles, was in der Bibel stand. Damals gab es das Alte Testament, die kannten jeden Vers, jedes Wort, jeden Buchstaben. Dann, sie waren großzügig, also sie haben regelmäßig Almosen gegeben. Und damit das auch jeder mitbekommt, haben sie vorher jemanden in die Trompete blasen kann, damit jeder sehen konnte, dass sie ganz viel und ganz großzügig gegeben haben. Dann haben auch ganz viel gebetet. Und das hat man, meistens konnte man sie daran sehen, dass sie im Tempel standen, mit breiten Beinen die Hände hochhoben und gebetet haben, was das Zeug hält. Man konnte sie fast nicht übersehen. Und sie haben den Zehnten gegeben. Aber nicht nur vom Geld, sondern von allen Gewürzen, von allem, was sie besaßen, haben sie einen Mantel geschenkt bekommen, haben sie wahrscheinlich einen Zehntelmantel gegeben oder irgend sowas. Also sie fanden immer Wege, also wenn man so will, unbescholtene Leute. Es gab nur ein großes Problem, Jesus fand die gar nicht so toll, weil er nämlich das Gefühl hatte, dass es nur um ihre eigene Geistlichkeit ging. Weil Jesus das Gefühl hatte, es ging ihnen nur darum, wie fromm sie sind. Ah, ich bin ganz nah bei Gott. Ja. Woran merkt man das? Dass man ganz nah bei Gott ist. Und deswegen habe ich gedacht, wir sollten mal darüber sprechen, wir sollten uns mal Gedanken machen über das Thema. In Epheser 4, 1 bis 6, da schreibt unser lieber Paulus, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit allem Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das klingt irgendwie schon, das hat schon eine Form von Geistlichkeit, die ist ein bisschen anders. Der Punkt ist nämlich, nichts, Gott sagt, es ist nichts dagegen einzuwenden, dass du großzügig gibst. Super. Es ist fantastisch, wenn du Gott suchst und wenn du betest. Großartig. Und wenn du deinen Zehnten gibst, klasse. Und wenn du die Bibel auswendig kennst, ständig die Bibel liest, alle Verse kennst, fantastisch. Und dann sagt Jesus, das eine tut, aber das andere lasst nicht. Nämlich das andere ist, sich den anderen Menschen zuwenden. Für die Menschen, die neben einem leben, die vor einem leben, hinter einem leben zuständig zu sein. Darum ging es Jesus. Jesus ging es nicht darum, eine Religion zu gründen, sondern Jesus kam, um den Willen des Vaters im Himmel auf dieser Erde umgesetzt zu sehen. Und der Wille des Vaters, der ist, dass wir die anderen Menschen sehen. Dass wir die Menschen sehen, stell dir vor, dass man glücklich werden kann dabei, ein Segen für andere zu sein. Du hörst richtig. Wir wollen alle gerne gesegnet werden. Da ist auch gut. Hungrig sein ist super. Wir wollen alle gesegnet sein. Aber was wäre, wenn wir darüber bedacht und bestürzt werden, dass die anderen gesegnet würden? Was wäre es, wenn wir zum nächsten Redner jemand anderen vor uns herschieben, damit der die erste Blessing kriegt? Versteht ihr das? Ich glaube, dass Gott will, dass wir unser Herz öffnen für die Menschen. Man nennt das Ganze Liebe. In Philipper 1,27 wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme oder euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von dem Widersachern erschrecken lässt. Wenn Menschen uns fragen, warum machen wir Lebensart, dann haben diese beiden angepinselten Worte Bedeutung. Das erste, wir wollen, dass Menschen lernen, natürlich übernatürlich zu leben. Das heißt, in ganz normalen Verhältnissen, in ganz normalen Berufsleben, in ganz normalen Environment, Gottes übernatürliche Realität zu den Menschen zu bringen. Und zum anderen, tu es einfach. Glauben an Jesus Christus ist eine Mitmachgeschichte. Glauben ist nicht deine intellektuelle Einstellung zu Gott. Es ist auch nicht deine emotionale Einstellung zu Gott. Glauben hat immer mit Tun zu tun. Jakobus sagt, wenn wir sagen, wir lieben die Leute und tun nichts, dann sind wir Heuchler. Also ich bin nicht Jakobus, ich sage das nicht so feste, aber lest mal nach. Der ist da ehrlich richtig knackig und lässt gar keinen Zweifel daran, dass es Gott zuallererst darum ging, wie wir mit Menschen umgehen. Deswegen, Jesus sagt, ich möchte, ihr sollt mir ähnlicher werden. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist Geistlichkeit. Was macht leidenschaftliche Spiritualität aus? Was ist wirklich Geistlichkeit? Woran merke ich, dass ich ein geistlicher Schüler Jesu bin? Wie real ist mein geistliches Leben in meinem täglichen Leben, in meinem Gemeindeleben und meinem persönlichen Beziehung zu Gott? Diese ganzen Check-ups sollte jeder von uns leben. Das Problem ist, auch in der neutestamentlichen Gemeinde, hört ihr mich? Ihr könnt über Nacht Religion leben. Und wisst ihr, ich glaube daran, dass keine Religion uns rettet. Keine Religion dieser Welt wird uns zu Gott bringen, sondern nur eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und zu den Menschen, die um uns herum sind. Religion macht in der Regel nur bösartig. Wir kloppen auf die Andersdenkenden ein, weil es alles ist, was wir haben. Aber jemand, der mit Gott rechnet, der glaubt, dass Veränderung aus der Beziehung zu Gott kommt und deswegen muss er niemanden kloppen. Ich möchte euch vier Lebensbereiche mit hineingeben, auf die es vielleicht ankommt. Der erste Lebensbereich ist mein persönliches Leben. Was mache ich mit meiner Zeit? Und da gibt es für mich ein Bibelwort, das ich sehr wichtig und interessant finde. Schaut mal kurz her. Ich hoffe, dass ihr da hinten am Infopoint das auch mitbekommt. Kann man jemand sie aufmerksam machen? Das wäre super. Das persönliche Leben. Was mache ich mit meiner Zeit? Und da gibt es einen Vers, da heißt es nämlich, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? wenn wir uns über unsere Zeit nachdenken, ich habe festgestellt, es ist so schnell möglich. Ich merke das, ich habe neulich wieder einen Selbstversuch gemacht. Ich war abends müde, frustriert ein bisschen und dann habe ich eine Dokumentation mir angeschaut über die Cosa Nostra in Sizilien. Und dann wurden die ganzen Massenmörder interviewt, die zum Teil 100 Menschen umgebracht hatten und so weiter, im Knast interviewt. Aber braucht euch keine Gedanken machen, dass die irgendwie auf eine Idee kamen, dass es falsch war. Und ich merkte, wie in meinem Herzen sich der Vorhang zuzog. Und ich merkte, wie meine Seele, zumindest gegenüber dieser bösen Mafia, ich könnte brutal zur Mafia sein. Versteht ihr, was ich meine? Kommt ein Mann auf eine Insel, fragt den Ersten, den er trifft, gibt es hier Menschenfresser? Und die sagen, nein, wir haben den Letzten aufgefressen. Wie oft übernehmen wir aus irgendetwas, was wir machen, die Haltung, die Stimmung und nehmen Schaden an unserer Seele, weil unsere Seele nicht mehr von Gott geprägt ist, sondern von der Wut der Mafia. Unsere Seele ist geprägt von unserer Angst um die Umwelt. Unsere Seele ist geprägt von dem Versuch, ein Leben zu führen in Freiheit. Aber ich muss doch frei sein. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich da in die Disco gehe. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich dies mache. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen meine Seele verkaufe. Das habe ich jetzt dazu gesagt. Und wir merken gar nicht, wie wir Schaden an unserer Seele nehmen. Es ist gar nicht so schlimm, wenn ich den Ärger über Bruder und Schwester in mir zulasse und ich merke gar nicht, wie ich eine Position gegen die ganze Gemeinde entwickle. Die kleinen Dinge in unserem persönlichen Leben, wo wir Kompromisse eingehen, ist ja nicht so schlimm, wenn ich im Urlaub keine Andacht mache. Und nach dem Urlaub kommst du wieder und sagst, ich kann mich kaum noch an, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich in der Gemeinde soll. Das eine kommt von der anderen. Deine Seele hat Schaden genommen, weil du gute Dinge, von denen du gelehrt bist von Gott, einfach nicht tust. Wir nehmen ganz schnell Schaden an unserer Seele. Wir nehmen ganz schnell, unsere Seele ist ein fragiles Ding. Und unsere Seele braucht gute Pflege. Und wir müssen überlegen, was wir auf uns einströmen lassen. Wir müssen uns überlegen, wie weit wir Not über uns herrschen lassen. Wir müssen uns überlegen, wie lange wir uns das leisten können, einem anderen Menschen nicht zu vergeben. Weil unsere Seele kann Schaden leiden. Und wenn unsere Seele Schaden leidet, dann haben wir ein großes Problem die nächste Zeit. Und es kann schlimmstenfalls dazu führen, dass wir jede Form von Liebe zur Gemeinde, Liebe zu Gottes Wort und Liebe zu ihm letztlich selbst verlieren. Weil unsere Seele betäubt ist, unsere Seele Schaden gelitten hat. Bedeutet, dass wir dürfen keine Dinge tun. Vergesst's, habe ich mit keinem Wort gesagt. Was ich sage ist, wir müssen prüfen, was meiner Seele gut tut und was nicht. Und zwar aus geistlicher Sicht. Wir sprechen darum, wie werde ich ein geistlicher Mensch? Wie kann ich geistlich leben? Dann muss ich schauen, was kommt in mich rein. Dann muss ich schauen, mit was beschäftige ich mich. Und ich muss auch schauen, wofür gebe ich meine Zeit aus. Denn ob du es glaubst oder nicht, wir alle haben bloß 24 Stunden. Jeden Tag. Und wir sind Herr über unsere Zeit. Und wenn du deine Zeit nutzt für lauter Blödsinnigkeiten, die deinen Geist beschränken, die deine Seele beschränken und sie krank machen, dann ist das eine schlechte Entscheidung. Lasst uns gute Entscheidungen treffen. Ich merke das immer, wenn ich mal down bin, und es kommt bestimmt vor, ich kenne meine Quellen, dann höre ich mir zum Beispiel eine Predigt von Bill Johnson an. Ich brauche ungefähr die halbe Predigt, dann weiß ich wieder, warum ich da bin. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand die Erfahrung gemacht? Es ist einfach so super, dass wir Möglichkeiten haben, uns Quellen zu erschließen. Der andere liest in einem Buch, der nächste nimmt sich einfach mal richtig lange Zeit, um mit Gott zu reden. Und dann kommt es auch gar nicht bei dem mit Gott reden so viel auf die Worte an, sondern auf das, was aus deinem Herzen ihm gegenüber quillt. Wenn wir das tun, werden wir merken, dass unser geistlicher Mensch stärker wird, dass unser geistlicher Mensch kraftvoller wird und dass wir das gut leben können. Nehmen wir den zweiten. Der zweite Bereich ist Familie. Nehme ich meinen Auftrag an? Jeder, der Vater, Mutter, Tochter, Sohn, und das merkt schon, sind wir alle, sind, haben einen Auftrag in ihrer Familie, auch wenn du Cousin und Cousine und Onkel und Tante. Ich habe vor kurzem an meinem Stammbaum gearbeitet. Ja? Das heißt nicht, ich habe mir einen Baum im Garten geschnitzt, das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte, nein, sondern ich habe mal geguckt, wer denn mein Urgroßvater war. Ich kannte seinen Namen nicht. Ja, der hieß Franz Rehberg zum Beispiel. Und ich habe geguckt, wo er geboren wurde. Und ich habe gemerkt, dass das was mit mir tut. Ich bin kein Mensch, der irgendwann mal vom Himmel gefallen ist und da war er da. Sondern da gab es schon welche, die gehören zu mir. Und wenn die Bibel spricht, er wurde versammelt bei seinen Vätern, zeigt es, dass die Bibel interessiert daran ist, dass wir die Familie ehren, in der wir zu Hause sind. Und da heißt es, gibt ein ganz hartes Wort, das erschaudert mich jedes Mal, wenn ich es lese. Da steht nämlich, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Boom. Das ist eine Bibelstelle, die möchte ich nicht gerne lesen, aber weißt du was? Wir können uns nicht aussuchen, was im Wort Gottes steht. Ich beobachte seit einiger Zeit hier die jungen Männer und Frauen, die alle kleine Kinder haben. Und euch will ich mal sagen, ich finde, ihr macht eure Sache großartig. Ich sehe so viel Liebe und so viel Zuwendung und so viel Freundlichkeit. Ich sehe so viele Leute. Ihr geht die Extrameile für eure Kinder. Und ihr macht euch so viel Gedanken, dass die vernünftig groß werden. Ihr seid großartig. Aber vielleicht müssen wir Männer manchmal lernen, dass unsere erste Aufgabe, wenn wir unsere Kinder segnen, hört ihr mich Männer? Männer, alle Männer mal zuhören. Wenn du deine Kinder liebst, dann liebt die Mutter deiner Kinder. Nichts Besseres kannst du tun. Denn wenn du die Mutter deiner Kinder liebst, dann wird sie ganz anders zu den Kindern sein und auch ganz anders zu deinem Haushalt sein. Und nebenbei, aufräumen ist nicht die primäre Aufgabe von uns Männern, hätte ich jetzt gesagt. Denken wir mal drüber nach. Frauen dürfen auch mithelfen beim Aufräumen. Okay, verstanden? Dem eigenen Haus vorstellen. Wahre Geistlichkeit kümmert sich um die Sauberkeit des Autos. Wahre Geistlichkeit kümmert sich, wie unser Aufgang ist, auf den wir wohnen. Wahre Geistlichkeit kümmert sich darum, dass Leute gerne zu uns nach Hause kommen können. Und wenn der eine mit drei, vier, fünf Kindern beschäftigt ist, dann ist vielleicht der andere dran. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich selber habe 22 Jahre voll beschäftigt. In meiner Endphase war ich 50 bis 60 Stunden jede Woche beschäftigt mit meiner Arbeit. Und nebenbei haben wir eine Gemeinde gebaut, die haben auch nochmal 20 bis 30 Stunden gebraucht. Und der Haushalt war auch noch da. Also ich weiß, worüber ich rede, okay? Und ich glaube, dass wahre Geistlichkeit, die Geistlichkeit, die wir leben sollen, die sieht man, wenn man uns anschaut. Tu es einfach. Da, wo ich die Dinge tue, da sagt mir alles, was ihr tut, in Wort und Tat, das tut dem Herrn. Damit verherrlicht den Herrn. Alles, was ihr tut, in Wort oder Tat, damit verherrlicht den Herrn. Wenn wir aufräumen, dann tun wir das dem Herrn. Oder? Das ist Geistlichkeit, Leute. Schon weg, die schlimme Stelle. Was machen wir mit der Gemeinde? Die Gemeinde ist auch so ein Bereich. Was habe ich zu geben, ist die Frage, die mir einfällt bei Gemeinde. Was habe ich zu geben? Die meisten Leute machen sich viel Gedanken, was hat mir die Gemeinde zu geben? Ist an einem bestimmten Punkt zu berechtigt, aber eigentlich biblisch falsch. Weil die Bibel sagt nämlich, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Bibel geht davon aus, dass wenn wir zusammenkommen, dass jeder was hat. Und dann sagst du, ja, ich habe auch was. Wann lasst ihr mich endlich auf die Bühne? Ja, das steht nicht dabei. Bühne ist nicht unbedingt Gegenstand dieses Satzes. Wenn du hierher kommst, dann frag doch Gott, für wen du dieses Wort bekommen hast und geh zu der Person hin und sag, ich habe heute Nacht ein Wort von Gott für dich bekommen. Und wenn du einen Psalm hast, dann bete ihn doch mal laut hier. Und wenn du eine Zungenrede hast, melde dich bei uns, die kannst du loslassen, musst auch die Auslegung beibringen. Aber die Dinge kannst du alle leben, du musst nicht ständig der Prediger sein, der Job ist halt leider vergeben. Der Punkt ist, es entbindet uns nicht von der Wichtigkeit, dass wir hierher kommen. Ich sag dir, wann du vorbereitet bist für diesen Gottesdienst. Wenn du für den Gottesdienst gebetet hast, für die Leute, die die Verkündigung haben, für das Worship-Team, für die Leute, die alle kommen sollen und wenn du dein Herz noch gereinigt hast von allem anderen und dann offen warst zu hören, was Gott dir heute mitgibt für die anderen, dann bist du bereit für den Gottesdienst. Und vielleicht, das war jetzt aber leise. Gemeinde, was habe ich zu geben? Also ich bin durch meinen Keller gegangen gestern und habe gedacht, ich habe einen Haufen Werkzeug, zum Teil, was ich noch nie benutzt habe. Kennt das jemand? Männer, kennt das jemand? Werkzeug, das du noch nie benutzt hast. Und dann habe ich mir überlegt, ich will das unbedingt, ich werde den Steffen demnächst Zeug anfahren und sage, stell es in die Gemeinde, wer es braucht, kann es haben. Weil ich so wichtig finde, dass wir einander dienen. Dass wir unser Werkzeug teilen, dass wir die Dinge, die wir haben, mit den anderen gemeinsam haben. Oder wenn ich viel Zeit habe, dass ich mir überlege, wo kann ich da rein und kann den Menschen helfen. Gemeinde bedeutet, was kann ich den anderen geben? Und das Interessante, was dann passiert ist, wenn wir einander alles geben, wisst ihr, was dann passiert am Schluss? Dann haben wir alle alles gemeinsam. Es fehlt niemanden an etwas. Und ich finde, das hat Gott großartig gemacht. Und ich möchte uns einladen, solche Dinge zu tun. Okay, der letzte Punkt, die Welt. Und ich muss ehrlich zugeben, dass wenn ich an die Welt denke, dann höre ich Verantwortung. Und diese Verantwortung, ihr seht es, ja, also seit die Greta uns gesagt hat, wie schlimm es mit der Umwelt steht, kann ich nachts nicht mehr schlafen. Weißt du, sie kann nicht mehr zur Schule gehen, das ist echt tragisch. Na gut, Entschuldigung. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass jeder von uns die Dinge sieht, wie sie sind und für sich die Verantwortung übernimmt. Und vor allen Dingen, die größte Umweltverschmutzung dieser Welt, ich kann euch sagen, was auf Platz Nummer 2 liegt. Es ist Plastik. Ich kann euch sagen, was auf Platz Nummer 3 liegt. Es ist der Smog und die Feinstaubbelastung. Und ich kann euch sagen, was auf Platz Nummer 1 liegt. Die größte Umweltverschmutzung dieser Welt ist die Gottlosigkeit. Und wenn wir dieser Gottlosigkeit nicht begegnen mit dem auferstandenen Christus, wird sich auch Punkt 2 und 3 nicht nachhaltig ändern. Der Dreck beginnt in unserem Herzen. Und er nennt sich Gottlosigkeit. Und dann gibt Jesus uns einen Auftrag. Jesus sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und versteht ihr, angesichts all dessen, was hier auf der Welt schiefläuft, sind wir alle ohne Ausnahme massiv überfordert. Jeder. Ich, wir, alle. Aber Jesus hat uns gesagt, ihr seid zuständig für die Menschen, ihr seid zuständig für die Umwelt, ihr seid zuständig für das alles. Und wir können dann nur zu Jesus sagen, aber Herr, schau doch mal, ich habe doch so wenig, ich habe doch fast nichts. Und dann sagt Jesus, bring dein Nichts, bring dein Wenig. Ich werde es multiplizieren. Dein bisschen Zeit macht Gott zu der Seligkeit von anderen Menschen. Dein bisschen Kraft bringt den Abhilfe da, wo Not ist. Jesus ist bereit, das bisschen, das wir haben, so zu segnen, dass nachher Überfluss für alle entsteht. Und deswegen, ich glaube, wir haben Antwort. Und wahre Geistlichkeit zeigt sich in Verantwortung übernehmen für die anderen. Jetzt möchte ich noch darüber sprechen, welche Hilfestellungen kann es denn geben? Ich finde, ich habe einen neuen Slogan für mich gefunden. Der heißt, unsere Schwäche ist kein Grund aufzugeben, stark zu werden. Also unsere Schwäche ist kein Grund aufzugeben, stark zu werden. Ja, ich weiß, dass ich schwach bin, aber das ist für mich kein Grund aufzuhören. Ich bin schwach, aber in Gott, da glaube ich, werde ich stark. Meine Schwäche ist kein Grund aufzugeben, stark zu werden. Das Erste, was ich glaube, was hilft im persönlichen Bereich, ist, dass wir lernen, Rechenschaft zu geben. In unserem persönlichen Bereich ist das Problem, dass wir schnell betriebsblind werden können. Wir können uns in unserer eigenen Frömmigkeit sehr schnell gefallen. Oh, wir sind die Allerheiligsten, die Allerliebsten, die Allernetzten. Oder umgekehrt, ah, ich tauge zu gar nichts, ich bin für nichts zu gebrauchen, alle anderen können es besser. Egal was, ist beides Blödsinn. Wir brauchen Menschen, denen gegenüber wir verantwortlich leben. Chris Wollaton hat vor 2 Tagen einen Post rausgebracht, wo er gesagt hat, viele Christen leben unter der Abdeckung von der Gemeinde, aber sie machen sich gegenüber den Leitern nicht verantwortlich. Habt ihr das gehört? Viele Christen leben unter dem Covering der Gemeinde, sie sind aber nicht accountable ihren Leitern gegenüber. Könnt ihr gerne nachlesen, hat er im Post, ist interessant, was er darüber schreibt und sagt, er glaubt, dass es eine der größten Probleme der Christenheit ist. Eine der größten Probleme, die Christen haben, gut zu enden, ist, dass sie zwar unter der Abdeckung der Gemeinde leben wollen, aber niemanden verbindlich Rechenschaft über ihr Leben geben. Und ich möchte euch anbieten, Menschen, denen man Rechenschaft geben kann, das sind den Gott natürlich zuallererst, Leitern und geistlichen Mentoren. Und unter geistlichen Mentoren, denke ich, man muss manchmal für bestimmte Zeiträume jemanden auch suchen, dem gegenüber man verantwortlich ist. Aber zuallererst sagt die Schrift, das sagt der Hebräerbrief, verantwortet euch vor euren Leitern, denn die müssen sich vor mir verantworten, sagt Gott. Leiter können sich nur für dich verantworten, wenn du dich vor ihnen verantwortest. Ansonsten, ja, ist leichter für die Leiter, dann bist du selbst verantwortlich, musst dich Gott vor Gott selbst verantworten. Möchte jemand hier jemanden bevormunden? Nein. Aber diese Kultur, des sich gegenüber verantwortlich zu machen. Und manche Leute kriegen Probleme mit ihrer Gemeinde, weil sie sich gegenüber den falschen Leuten verantworten. Wenn du dich gegenüber jemandem verantwortest, der ein Gemeindefeind ist, der Gemeinde nicht verstanden hat oder der einfach ausgestiegen ist aus der Gemeinde, in der du noch bist und du machst dich ihm gegenüber verantwortlich, guess what, du kriegst die gleiche Haltung. Du kriegst die gleiche Haltung wie die Person. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir uns aussuchen, gegen wen bin ich denn verantwortlich. Ich habe mich auch gefragt, gegen wen bin ich, Reinhard, verantwortlich. Dann kann ich sagen, zuerst mal gegenüber meiner Frau, dann gegenüber das Leiterteam, das ich euch vorgestellt habe. Und dann habe ich noch den Martin Bühlmann, der mein persönlicher Chef ist, gegenüber dem ich verantwortlich bin. Und ich habe beschlossen, ich suche noch jemanden. Warum? Ich möchte nicht vor Gott stehen und für nichts verantwortlich gewesen sein, für das, was ich getan habe. Sondern ich möchte mich jetzt schon verantworten dafür und möchte überprüfbar Schritte gehen, damit es sicher ist für die ganze Gemeinde. Hört ihr mich? Das ist auch Grund, warum wir das Board haben. Wir wollen, dass ihr sicher sein könnt in einer Leiterschaft, die euch führt. Hilfe suchen und nicht allein bleiben. Das bei der Familiengeschichte. Es gibt so viel Not, wenn ich mit jungen Müttern und auch mit jungen Vätern spreche. Es gibt so viel Überforderung da drin. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man innerhalb von Familie unter Druck kommt, dass man alleine bleibt. Sondern wichtig ist, dass man Männer und Frauen sucht, die gut drauf sind, die einem helfen. Es ist wie in der Natur. Der Wolf sondert zuerst das Schaf ab, damit es ganz alleine ist, und dann macht das kalt. So ähnlich ist der Feind. Der Feind hat irgendwo eine Wolfsnatur. Deswegen sagt die Bibel, es gibt ja böse Arbeiter, inwendig sind sie Wölfe. Menschen, zu denen man das manchmal sagt, ist ein, naja, wehe dir, du sagst es zu jemand anderem, das nennt man richten und dann wirst du doppelt gerichtet. Ist das klar? Das musst du Gott überlassen. Aber persönlich hier kannst du dich fragen, was ist da in mir? Wenn du jedes Mal deinen Bruder und deine Schwester in die Luft sprengen willst, ist vermutlich noch ein Wolf in dir. Sollte man ausrotten. Aber geht wirklich zu den Menschen hin, die ihr Not habt, die ihr alleine seid, die ihr in Frage gestellt seid. Bleibt nicht alleine. Bitte hört mich. Das ist ein dringender Aufruf. Es ist ein Notaufruf. Bleibe nicht alleine mit den Dingen innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Lebens, sondern suche Menschen, die in Verantwortung stehen, die von denen du weißt, dass sie integer sind, und sprech mit ihnen. Der dritte Punkt, um geistlich zu leben, ist die Gemeinde mit den Augen Jesus zu sehen. Es ist so einfach, man kann die Gemeinde so einfach mit den Augen Satans sehen. Hört ihr? Es ist ganz einfach, die Gemeinde mit den Augen des Teufels zu sehen. Die Bibel sagt uns vom Teufel, dass er der Verkläger der Brüder ist, von Anfang an. Und wenn du die Gemeinde anguckst und du verklagst nur, dann guckst du vermutlich mit seinen Augen. Wenn du mit den Augen Jesus siehst, dann siehst du auch die Schwächen. Aber du siehst sie mit dem klaren, mit der klaren Vision, was der Glaube aus diesen Menschen machen kann. Du siehst es mit gläubigen Augen. Du siehst nicht, es ist zu spät, es geht nichts mehr, sondern du hast für alle Hoffnung, du glaubst bis zum letzten Atemzug, dass der Wandel geschehen könnte, und du lässt dich einspannen, dass es passiert. Das ist mit den Augen Jesu die Gemeinde sehen. Und wenn du mit den Augen Jesu die Gemeinde siehst, verrate ich dir noch ein Geheimnis. Jesus guckt nämlich auf die Gemeinde wie ein Bräutigam. Also Jesus hat Herzchenaugen, wenn er die Gemeinde anschaut. Und wenn du keine Herzchenaugen bei deiner Gemeinde kriegst, dann solltest du es ändern. Denn Jesus guckt deine Gemeinde mit Herzchenaugen an. Also mach ihm nach. Er liebt die Gemeinde. Es ist seine Braut. Und er weiß, wie er sie sauber kriegt. Er weiß, wie er sie heiligt, und er weiß, wie er sie verändert. Und sei du doch seine Hand und sein Fuß und sein Mund dabei, sie zu verändern, damit er verherrlicht wird. Und was die Welt angeht, wir müssen unseren Glauben einsetzen für die Not der Welt. Ich will euch, ich weiß, jetzt nerv ich alle meine Mentis, aber es macht nichts, ihr hört eine gute Geschichte nochmal. Mir ist vor kurzem das Buch Jonas, lieb ich sowieso. Ich habe da irgendeine Affinität zu Jona. Ja? Ich habe es mal als Comics geschenkt bekommen und seitdem kriege ich diese Comicsbilder nicht mehr aus dem Kopf. Das Buch Jona ist einer der kleinen Propheten, und der Jona war ein Prophet in Israel. Und eines Tages kommt Gott zu ihm, Gott spricht zu ihm und er hört, geh nach Ninive, denn die sündigen und ich habe vor, sie zu verderben, geh hin und sag, was ich vorhab, warne sie. Okay? Ninive lag im Osten von seiner Position. Ungehorsam wie Jona war, rannte er nach Westen zum nächsten Hafen, sprang aufs nächste Schiff und wollte so weit wie möglich weg nach Westen, anstatt nach Osten zu Ninive. Weil er hatte keine Lust, dahin zu gehen. Irgendwie hat Gott ihn überzeugt. Ihr wisst, Ungehorsam von Menschen bringt Walfische zum Kotzen. Also er hatte so sein Überzeugungswerk und hat ihn dahin gebracht. Und wie er dann schließlich nach Ninive geht, passiert Folgendes. Er sagt es. Er sagt, was Gott vorhat, und die Leute von Ninive reagieren folgendermaßen. Die sagen, wenn Gott jetzt vorhat, uns zu richten, vielleicht lässt er sich umstimmen, wenn wir jetzt Buße tun. Und sie tun Buße und Gott lässt sich umstimmen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, ja, was ist jetzt mit Allwissenheit von Gott? Ändert Gott seine Meinung? Nö. Gott schickte dem Jona dorthin aus einem Grund, weil er nicht wollte, dass diese Großstadt, die damalige historische Großstadt von mehreren hunderttausend Menschen, dass die einfach in ihrer Sünde umkommen. Deswegen schickt der Prophet Jona. Und Prophet Jona wollte nicht gehen, weil er nämlich ein supergeistlicher Mann seiner Zeit war, weil er nämlich total viel gebetet hat, die Bibel auswendig kannte und außerdem Gott hörte und von Gott zumindest wusste, dass der auch seine Meinung ändern konnte. Und genau die Peinlichkeit wollte er vermeiden, dass er als Prophet auftritt und anschließend Gott seine Meinung ändert und es nicht eintrifft, weil das schlecht für die eigene geistliche Reputation ist. Was war Jona nicht? Jona war nicht geistlich. Offensichtlich hat er ja gelernt, sonst hätte er ja das Buch nicht geschrieben. Also keine Sorge um Jona. Er schreibt es ja selber rein. Offensichtlich hat er es tiefgehend kapiert. Aber uns ist es eine Predigt. Wenn wir die Not der Welt, den Auftrag Jesu, nicht ernst nehmen, dann können wir unter Umständen sein wie Jona. Dann geht es uns um unsere Geistlichkeit und unsere Religiosität und um alles, was wir sind, und die Welt geht kaputt. Gott möchte, dass wir zur Welt gehen und ihr sagen, da ist ein Gott, der wird wiederkommen und der wird uns alle zur Verantwortung ziehen. In Epheser 4, Vers 15 steht, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu ihm, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wahrhaftig ist, ja, ich selbst muss mich an dieser Predigt messen lassen. Und ich stelle fest, an vielen Stellen bin ich zu kurz, zu klein, zu unentschlossen. Ich habe noch viel zu lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr schon viel weiter als ich. Aber ich möchte gerne ein geistlicher Mann werden. Hört ihr mich? Ich würde gerne ein geistlicher Mann werden. Und deswegen möchte ich das gerne anwenden auf mich. Und du kannst entscheiden, ob du das anwenden möchtest auf dich. Aber ich möchte auch irgendwo verstanden werden, dass ich warne davor, religiös zu sein. Und diese Welt interessiert uns einen Dreck. Die Kraft kommt von Gott. Ich denke immer, Uli, wenn ich an dich denke, du gehst da sonst wohin. Du hast nur Worte, kleine Worte. Und das hat schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Für alle Ewigkeit. Sowas ist großartig. Ich möchte, dass es jeder von sich sagen kann. Und keine Sorge, Gott macht sich keine Sorgen um dich. Also keine Sorge. Gott sorgt sich nicht um dich. Er kennt sein Potenzial und er kennt dein Potenzial. Und du kannst heute aufstehen und sagen, ich möchte zur wirklichen Geistlichkeit durchbrechen. Und gerade auch die, die ihr auf die Schule geht, ihr habt so ein spezielles Jahr, wo ihr euch echt auf diese wundervolle Identität in Gott, die Gott euch gegeben hat, konzentrieren könnt und alles entfalten könnt. Aber wir wollen wirkliche Geistlichkeit. Geistlichkeit erkennt man am Dienen. Geistlichkeit erkennt man am Lieben. Geistlichkeit erkennt man um die anderen kümmern. Daran erkennt man wahre Geistlichkeit. Wahre Geistlichkeit erkennt man, dass die Menschen einem außenrum alles andere wie egal sind. Denn so war Jesus. Jesus hat sich um all die Menschen gekümmert. Er hat sie gesehen wie eine Herde, die keinen Hirten hat. Und er hat geweint. Und hat gesagt, die brauchen dringend den Hirten. Ich möchte jetzt, bevor ich schließe, ich bin wirklich am Ende, keine Sorge. Bevor ich schließe, möchte ich dir die Chance geben, aufzustehen für ein Christsein, das nicht an der Oberfläche ist. Ein Christsein, das sich nach wahrer Geistlichkeit verzehrt, das wirklich geistlich sein möchte. Wenn es dich betrifft, steh doch bitte auf. Thank you. Und lasst uns doch beten. Herr Jesus Christus, wiederholt gerade, ja. Herr Jesus Christus, ich stehe hier vor dir. Ich strecke mich aus nach wahrer Geistlichkeit. Ich möchte deine Hand und dein Fuß sein. Dein Mund. Und ich will mich eins machen mit deinem Herzen. Und ich möchte von dir lernen. Sende deinen Heiligen Geist in mein Herz. Hilf mir, ein solcher Mensch zu sein. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe, und ich erhebe.